Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen von und mit Katrin Jakob.
Und der zauberhaften Kim Seidler natürlich auf der anderen Seite des Bildschirms. Aber wir haben noch, ja genau, sag du.
Ja, wir sind heute wieder zu dritt. Wir haben zu Gast Lydia Richter. Ihr kennt sie von dem Podcast Sharing is Caring, ein Achtsamkeitspodcast. Ich wurde dort auch schon interviewt, ganz, ganz toll. Und Lydia haben wir gebeten, auch zu uns in unserem Podcast Starke Frauen zu kommen und eine Frau mitzubringen. Hallo Lydia erst einmal.
Hallo Lydia, auch von mir. Wo sitzt Hi. Du gerade? Wo bist du?
Ich bin zu Hause, genau im Homeoffice. Ich gehe später noch ins Büro, aber ich hatte heute Morgen ein Casting. Das habe ich noch schnell hier zu Hause gemacht. Und genau. So sieht's aus.
Wen hast du uns mitgebracht? Ich kann schon mal vorwegnehmen, das ist eine Frau, ein richtiges Brett. Da ist alles drin, was eine gute Telenovela so braucht. Liebe, Sex, Krieg, Politik, Machenschaften. Eine unfassbare Persönlichkeit der Antike. Schon mal Trommelwirbel. Sag, wer ist es?
Oh mein Gott. Ja, die gute Frau heißt Kleopatra.
Mhm.
Aber erst einmal zu dir, Lydia. Wer bist du und was machst du eigentlich so?
Ja, also wer bin ich? Ich bin Lydia Richter. Ich bin Schauspielerin, ich bin Moderatorin, ich bin Podcasterin mit dem Podcast Sharing is Caring. Ich mache auch noch Design und schreibe Drehbuch. Genau, oh. Das ist sozusagen, was ich so mache. Genau, wir haben uns ja so ein bisschen über WIFT kennengelernt. Genau, da sind wir auch jeweils Mitglied mit der Kim und darüber habe ich natürlich auch die liebe Katrin kennengelernt. Und ja, ich freue mich heute sehr hier zu sein. Ich finde euren Podcast ganz, ganz großartig. Habe ich so auch noch nie gesehen. Und ihr macht einfach damit einen Unterschied und macht Frauen einfach sichtbar. Und auch wenn man immer sagt, ja, Frauen aus der Geschichte, wen gibt's denn da, wer war erfolgreich? Oh mein Gott, wir hatten so tolle, inspirierende Vorreiterinnen, die wirklich auch schon die Emanzipation gelebt haben und wirklich gekämpft haben für ihre Unabhängigkeit. Und das finde ich ganz, ganz großartig, dass ihr das macht.
Dankeschön.
Dankeschön.
Finden wir auch, allein weil es uns auch sehr viel Spaß macht und wir so viel lernen, jedes Mal wieder, ob man eine vorgestellt bekommt oder sich selber so mit beiden Füßen in die Materie begibt. Wir haben uns gedacht, wir beschäftigen uns natürlich im Vorwege auch ein bisschen mit Kleopatra, um dir vielleicht zur Seite zu hüpfen oder weitere Fragen zu stellen, weil das wirklich eine wahnsinnig faszinierende Frau ist, die so viele Dichter, Denker, Künstler inspiriert hat. Da ranken sich Mythen noch und nöcher darum. Und am Anfang absolut nochmal der obligatorische Hinweis. Ne? Auch hier gibt es unterschiedliche Quellen. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen auf sie, auch unterschiedliche Informationen an bestimmten Stellen. Und wir werden da sicherlich auch nochmal drauf kommen, wie diese Frau dargestellt wurde aus unterschiedlichen Perspektiven.
Ja.
Und sind ganz gespannt.
Ja, ich möchte ganz kurz auch nochmal sagen, die Geschichte wird ja immer von den Siegern geschrieben. Das muss nicht zwangsläufig die Wahrheit sein, wie wir auch schon mehrfach gelernt haben inzwischen. Und es gibt immer wieder neue Funde und die belegen, dass die Geschichte, wie sie rekonstruiert wurde, bis dato doch nicht so stattgefunden hat. Also Wirklich, es ist alles irgendwo, ja. Selbst die Forscher sind sich nicht einig, wie es denn nun wirklich wahrhaftig abgelaufen sein könnte, sollte, hätte, Fahrradkette. Lydia, jetzt hast du das Wort.
Ja, Kleopatra. Ich fange einfach mal an, klassischerweise. Kleopatra wurde 69 vor Christi in Alexandria geboren und sie starb am 12. August 30 vor Christi. Also sie wurde 39 Jahre alt. Und sie herrschte als letzte Königin des ägyptischen Ptolemäerreiches. Also das ist eine makedonisch-griechische Dynastie. Und zugleich war sie der letzte weibliche Pharao. Durch ihren Vater entstammte Kleopatra in gerader Linie dem altmakedonischen Adel. Sie genoss eine hohe Bildung, also immer Kultur und Musik. Es gingen viele Philosophen ein und aus. Sie sprach mindestens 9 Sprachen. Und ja, Wahnsinn, ne? Und ihre Muttersprache war, wie bei der gesamten ptolemäischen Führungsschicht, Griechisch. Das finde ich nämlich auch interessant. Und die Mutter Kleopatras, von der weiß man relativ wenig. Also sie wird kaum in den Quellen erwähnt. Und damals war es auch üblich, dass man mit den eigenen Geschwistern verheiratet wurde.
Sie hat ihren Bruder umbringen lassen. Sie hat auch versucht, von Anfang an allein zu regieren. Ihr Bruder war ja damals vermutlich 10 Jahre alt, als sie ihn geehelicht hat. Und sie hat die harten Machtkämpfe zwischen ihrem Vater und ihrer älteren Schwester miterlebt. Und aufgrund ihrer Bildung hat sie auch Einblicke in die Praxis der ptolemäischen Politik und der Machtkonsolidierung erhalten, die auch richtig bis zu Verwandtenmorden reichte. Und sie ist da letzten Endes genau in diese Fußstapfen hineingetreten. Sie hat ja auch nicht nur den ersten, sondern auch den zweiten Ehemann, also den anderen Bruder, umbringen lassen, wie sogar auch dann später noch ihre Schwester. Sie ist mit 18 auf den Thron gekommen und hat dann erst einmal die Vormünder ihres Bruders versucht, schachmatt zu setzen. Ist dann aber, konnte glaube ich 18 Monate bei die Alleinherrschaft für sich beanspruchen und es gab eine Hungersnot und Essensvorräte wurden knapp und das hat die Konkurrenz sozusagen, also die Vormünder des Bruders auszunutzen gewusst, haben die auszunutzen gewusst und sie verbannt. Und nun wartete sie auf den großen Cäsar, also dass Verstärkungen aus Rom kam, um wieder sozusagen zurück auf den Thron gelangen zu können. Und sie schaffte es dann, Cäsar auf ihre Seite zu ziehen, jetzt ist es ein bisschen sehr knapp ausgedrückt, für sich zu gewinnen. Und du darfst weiter erzählen, Lydia.
Genau, also genau, sie hatte 4 Geschwister, sie war das zweite Kind. Und als sie an der Macht war, was ihr ganz wichtig war, ist, dass sie ihr Reich festigen und ausbauen wollte. Und aber es war wirklich schwer, sich gegen eine Weltmacht wie Rom durchzusetzen, um auch wirklich die Unabhängigkeit Ägyptens zu garantieren. Dabei gewann sie relativ schnell die beiden mächtigsten Römer ihrer Zeit. Also zuerst war das Julius Caesar. Doch nach dessen Ermordung war es dann Marcus Antonius. Was ich ganz interessant fand, da kann man vielleicht mal so ein bisschen in das Innenleben von Kleopatra schauen. Und zwar wird sie zitiert in einer Dokumentation, Frauen, die Geschichte machen. Man kann sie bewerten, wie man sie möchte, wie sie dann auch dargestellt wird. Aber da sagte sie, ich teilte mein Bett mit 2 Imperatoren. Den einen brauchte ich, den anderen liebte ich. Und darauf möchte ich auch gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, denn Kleopatra ging mit 21 Jahren eine Liaison mit Caesar ein, der damals der König des Römischen Reiches war. Und der war damals aber bereits schon 52 Jahre. Sie gebiert ihm einen Sohn und Caesar war damals selbst verheiratet, aber seine Frau konnte ihm keine Kinder gebären. Also er war bis dato noch kinderlos und Kleopatra war sozusagen die Erste. Also er hatte somit auch kein Nachkommen und kein Nachfolger.
War das denn wirklich der Sohn? Also ist man sich da sicher?
Eine sehr gute Frage. Natürlich nicht. Kleopatra hat ihn den kleinen Cäsar genannt, also Ptolemäus Cäsar, womit die Abkunft vom römischen Diktator bekundet wurde. Und er wohl auch als das einzige leibliche Kind von Cäsar gilt. Aber der römische Feldherr erkannte Cäsarion aber als seinen Sohn auch an, widersprach der Vaterschaft nie offiziell. Allerdings setzte er nicht Cäsarion zu seinem Erben ein, sondern machte testamentarisch einen Großneffen Gaius Octavius, nämlich zum Erben. Und er heiratete Kleopatra natürlich auch nicht, da er schon mit der Römerin Calpurnia verheiratet war und seinem Ansehen nicht weiter schaden wollte.
Mhm. Genau, also zu allernächst, also Cäsar verhilft Kleopatra durch diese Verbindung zur alleinigen Macht in Ägypten und lebte von Herbst 46 bis Frühjahr 44 vor Christi mit Cäsar in Rom. Und interessanterweise, die römische Propaganda war so, dass sie eine königliche Hure war. Also so haben die das interpretiert für sich. Das kam in Rom überhaupt nicht gut an. Und so kam es dann, also er hatte viele Hater, sage ich jetzt mal, vor allem auch im Senat. Und dann kommt es dazu, dass Cäsar von seinen eigenen Landsleuten ermordet wurde.
Ja, dazu muss man noch ein bisschen mehr sagen, bin ich der Meinung. Und zwar im Juli 46 vor Christi feierte Cäsar in Rom seinen großen vierfachen Triumph über die Ländereien Gallien, Ägypten, Pontus und Mauretanien. Und für Ägypten wurde übrigens auch die Schwester von Kleopatra, nämlich Arsinoe, das ist ihre jüngere Schwester, ich glaube drei Jahre jünger, circa im Alter von 15 vorgeführt, mit dem Ziel, sie hinrichten zu lassen vor versammelter Mannschaft, also vor dem Volke, um zu sagen, ja, und wieder ein König unterdrückt, großartig. Problem war nur, Arsinoe war ja jung und das Volk hatte Mitleid mit ihr, weil jeder Mensch dachte, oh Gott, könnte ja auch meine Tochter sein, die da steht. Dementsprechend wurde sie verschont und verbannt. Zum Leidwesen von Kleopatra, wie man sich vorstellen kann oder wie wir uns das vorstellen können. Sie kam nach Rom. Man weiß nicht, ob es genau zum Spektakel war, sodass sie das Spektakel mitbekommen hat oder ob es danach war. Sie ist dann in die Villa von Cäsar eingezogen, zum Ärgernis der Senatoren. Denn es war ja öffentlich bekannt, dass eigentlich nur Römer heiraten dürfen. Das war eine gesetzliche Vorgabe und er war ja verheiratet und ja, bringt da sozusagen ein bisschen Schande. Und er verhielt sich zunehmend immer mehr wie ein Diktator, ließ sich sogar göttlich ehren, schaffte dann Bibliotheken und hatte dann seine eigenen Reformen und Änderungswünsche. Und es wurde klar, dass auch Kleopatra ihn immer mehr Richtung Diktator pushte. Zum Beispiel hat er sich beraten lassen vom alexandrinischen Astronomen Sosigenes und hat den julianischen Kalender eingeführt, plante dann die Errichtung von Kanälen sowie in Rom den Bau von großen öffentlichen Bibliotheken zur Sammlung griechischer und römischer Literatur unter der Leitung des Gelehrten Marcus Terentius Varro. Das war ein römischer Polyhistor. Und er strebte immer mehr die Alleinherrschaft an und wurde natürlich dabei auch von Kleopatra bestärkt, die eine absolute Monarchie kennt und nur kannte und kein Verständnis für die Machtansprüche von weiteren Menschen hat, wie zum Beispiel der Senatoren. Und Cäsar lehnte ebenfalls die römische Tradition einer republikanischen Staatsform ab. Ja, und hatte eher autokratische Ideen des Ostens. Und die Römer fürchteten einfach, dass Cäsar die Errichtung eines Königreiches nach hellenistischem Vorbild mit römischen Elementen gemischt anstrebte und durch die Heirat mit Kleopatra eine neue Dynastie gründen wollte. Und es kursierten diverse Gerüchte von der Verlegung der Hauptstadt nach Alexandria. Das Volkstribun behauptete, dass Cäsar offensichtlich auf eine Heirat mit Kleopatra ein gemünztes Gesetz durchbringen wolle, das ihm mehrere legitime Ehen erlauben würde, auch mit Frauen nicht römischer Herkunft.
dementsprechend hat die ägyptische Königung dazu beigetragen, dass die Aristokraten gegenüber dem Diktator nicht mehr positiv gestimmt waren, wenn sie überhaupt dann positiv gestimmt waren. Und so fiel er dann an den Iden des März 44 vor Christi der Verschwörung einer Senatorgruppe um Marcus Iunius Brutus und Gaius Cassius Longinus zum Opfer. Und mit dem Tod Caesars hatte Kleopatra natürlich dann ihre Machtstellung im Römischen Reich sofort ad hoc verloren und sie wurde ja auch nicht im Testament des Diktators erwähnt und dann gab es erbitterte Machtkämpfe um die Nachfolge und die Kleopatra wurde zum Hassobjekt von vielen Senatoren und musste natürlich auch um ihr Leben bangen und so floh sie dann zurück an den Nil.
Genau. Also könnte man sagen, dass sie quasi so ein bisschen schuld an seinem Tod ist, ne? Dass da in Rom auf einmal so ein neues Gebaren, der hat sich da aufgeführt wie der Alleinherrscher, weil er das aus Ägypten, beziehungsweise Kleopatra kennt das so aus Ägypten, da ist halt einer oben, der hat das Sagen, so komplette Monarchie und ihr da unten, ich tue alles für euch, also sie war ja auch wirklich bemüht, für ihr Volk was zu tun, sie war ja schon nicht nur einfach Grand Dame da oben, ist mir alles scheißegal, was euch da unten so widerfährt, sondern sie hatte das auch nicht anders gelernt und er war einfach sehr fasziniert von ihr und wollte und hat auch gesehen, was für Vorteile das hat und wollte da so seine Alleinherrschaft ziemlich krass ja, so durchbringen.
Sehr gut, danke. Was dann passierte nach dem Tod von Caesar, da gibt es auch unterschiedliche Quellen, in welchem Bezug Octavian stand. Also zum einen habe ich gehört, es ist der Großneffe, dann ist es der Cousin. Katrin meinte, dass es auch eventuell der Adoptivsohn ist. Also da gibt es unterschiedliche Quellen, aber auf jeden Fall haben sich dann Octavian und sein enger Kollege, Freund, der Feldherr Marcus Antonius, sich die Reiche geteilt und haben natürlich geschaut, okay, Griechenland und so weiter, darum kümmere ich mich oder da möchte ich gerne die Machtposition haben und du nimmst lieber Marcus Antonius, Ägypten etc. pp. Und die haben sozusagen, sind eine politische Allianz eingegangen. Und das war 41 vor Christi. Und dann marschierte Marcus Antonius natürlich in Ägypten ein. Und Kleopatra hat das natürlich...
Ja, nochmal ganz kurz zur Erklärung. Kleopatra hatte dann damit zu tun, das Innere ihres Landes zu stabilisieren. Und die führenden Gegner der Caesar-Mörder waren Marcus Antonius und Octavian, die aber wiederum nicht miteinander harmonierten. Ne? Es wird gesagt, Antonius war ein ausgezeichneter Feldherr, Frauenheld, Draufgänger und Liebling seiner Soldaten. Und ihm gegenüber stand ja der 18-jährige Octavian, der noch komplett neu im politischen Gebaren war, eher kränklich und militärisch unerfahren, aber dafür kühl berechnend und der wirklich jeden einzelnen Schritt sorgfältig durchdacht hat.
Genau, da wäre ich nämlich auch noch ein bisschen drauf eingegangen. Es gibt wechselseitige Interessen. Also wie du eben gerade so schön gesagt hast, die Kleopatra braucht Schutz. Dann kam der Marcus Antonius und sie hat ihn sozusagen verführt. Also sie haben wirklich eine Feier gemacht, sie hat ihn prächtig empfangen, ne, mit ganz vielen Tänzerinnen. Damals war es auch üblich, dass die Tänzerinnen auch nackt getanzt haben. Und es war immer, ne, also Antonius brauchte die ägyptischen Vorräte an Getreide und Gold. Und sie führten nachweislich eine leidenschaftliche Beziehung, aber auch hier war Antonius schon verheiratet. Sie waren wirklich auch trotzdem einer der berühmtesten Liebespaare der Antike. Und dann kam es dazu, dass Kleopatra ihm drei Kinder gebiert. Und aber auch hier, also das war sehr, sehr strategisch, ne? Auch von Antonius, weil der war eigentlich damals verheiratet gewesen. Seine Frau ist zuerst gestorben, dann hat er sich neu und dann war Kleopatra war so in der Hoffnung, die hatten schon ihre Liebesbeziehung, ne? Und da hieß es wirklich, also Caesar war wirklich, sie brauchte ihn, aber in Marcus Antonius soll sie sich wirklich richtig dolle verliebt haben. Na? Und sie hatte gehofft, dass nachdem seine Frau gestorben ist, dass er sie dann endlich heiratet. Hat er aber nicht getan, weil er wollte mit Octavian sozusagen Frieden haben und heiratete die Schwester von Octavian.
Ich hatte gerade eine Assoziation. Das klingt ja so ein bisschen wie bei Prince Charles und Diana Spencer. Ne? Erst war er mit der Schwester zusammen und dann hat er die andere gekriegt und hat aber eigentlich wen anders geliebt. Also das ist ja großes Drama. Naja.
Ja, ich möchte aber auch nicht, dass sie jetzt irgendwie so als Liebesstory abgetan wird. Sie war auch eine hochkarätige politische Person.
Ja, genau. Also ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz nochmal für euch einmal kurz in kurzen Stücken die Biografie durch und dann gehe ich wirklich nochmal darauf ein und so möchte ich sie auch gar nicht darstellen und da gehe ich nochmal darauf ein, wirklich dass man wirklich sieht, wie emanzipiert sie wirklich schon war, ne? Auch für die damalige Zeit. Also was denn wirklich passiert, es gibt dann eine Schlacht bei Actium, das war 31 vor Christi. Und ja, dann daraufhin, also weil die verloren ist, diese Schlacht, nimmt sich Antonius 30 vor Christi das Leben.
Die Schlacht war ja zwischen Marcus Antonius und Octavian.
Richtig, ganz genau. Das war die Schlacht, genau. Und die war verloren. Und dann meinte Kleopatra, also so zumindest war es in der Dokumentation, da gibt es aber auch andere Quellen, dass das wirklich eine Vereinbarung war von Marcus Antonius und von Kleopatra, dass sie zusammen Selbstmord begehen. Antonius rückte vor, daraufhin machte es Kleopatra und typischerweise, wenn man, also eine Königin stirbt sozusagen, das war der Brauch mit Schlangengift.
In Ägypten der Brauch, ne?
Genau. Und das war am 12. August 30 vor Christi. Und was danach passierte, also nach dem Tod Kleopatras, wurde Ägypten eine römische Provinz. Und es starb wirklich nach und nach die altägyptische Religion. Kleopatra selbst bezeichnete sich als Göttin der Liebe. Und Kleopatra hatte sehr rhetorisches Geschick. Sie hatte Überzeugungskraft. Sie hatte... ja, auch Verführung und Sexappeal. Also sie nutzte auch ihre Weiblichkeit. Also sie setzte wirklich auch ihren Körper geschickt ein, ihre Bewegung, ihre Stimme, aber auch ihre Intelligenz trugen dazu bei, dass sie wirklich auch ein Magnet war.
Und sie hatte Charisma. Ich meine, die hat mit 21 Heere geführt, ne, gegen ihren Bruder. Also das muss man auch mal können. Die Soldaten müssen auf einen hören.
Also einmal ihre Intelligenz und aber auch ihr politisches Geschick. Ne? Also soweit ich verschiedene Quellen verstanden habe, war das immer ein Fest, sich mit ihr zu unterhalten und die Komplexität der Themen zu hören, weil sie einfach relativ gut die Dinge überblicken konnte. Also sie hat wirklich eine hervorragende Bildung genossen. Sie war für die Schiffsflotten zuständig, ne? Auch in Zeiten mit Marcus Antonius, da haben sie sich ja immer aufgeteilt. Er war für Land zuständig, sie war für Wasser zuständig. Mhm. Und beeindruckend. Und auch, was sie innerpolitisch geleistet hat. Ne? Sie hat ja einen Staat übernommen, der von Hungersnöten geplagt war. Dann gab es aber auch einen Vulkanausbruch. Also sie hat recht hervorragend und geschickt ihr Volk, also die Wirtschaft stabilisiert.
Ja, sehr gut. Und es gab auch nochmal für damalige Verhältnisse, dass man das auch nochmal versteht. Also es gab einen sehr starken Unterschied zwischen, wie wurde die Frau gesehen in Rom und wie wurde sie in Ägypten gesehen. Also die römische Propaganda war damals, dass sie lüstern ist, dass sie skrupellos ist, dass sie machthungrig ist, ne? Und wirklich die Kleopatra zu diffamieren.
Sie war die königliche Hure, wurde sie häufig bezeichnet.
Und es ist ja auch häufig, es ist ja auch immer noch so. Also wenn eine Frau zu selbstbewusst ist, zu viel Macht hat, dann wird man versuchen, sie ja zu diffamieren. Ne? Und, und natürlich provozierte sie auch mit ihrem Hof- und Lebensstil, ne? Den sie in der römischen Elite auch lebte. Ne? Und sie war schon sehr prunkvoll. Ne? Und das, was du auch vorhin sagtest, ne, Kim, also Partys gemacht, der Adel wurde eingeladen, ne? Und sie war wirklich das Gespräch. Also es war wirklich die High Society, ne? Von damals.
Dekadent.
Ja, wirklich dekadent.
Es ist so interessant, ne? Weil die männlichen die männlichen oder die Schriften von den Männern besagen allesamt, das waren ja meistens die Senatoren, dass sie eine arrogante, abweisende Frau gewesen sei. Mit anderen Worten, wahrscheinlich kann man deuten, wie man will, wahrscheinlich einfach sehr selbstbewusst, was Richtig. Sie nicht gewohnt waren.
Ja, und vielleicht, also manchmal macht man das ja, sagen das Männer auch häufig, aus verletztem Stolz, wenn sie nicht beachtet werden. Ne? Und wenn sie gerne Beachtung geschenkt haben möchten. Und dann wird man schnell als arrogant oder ja. Also da könnt ihr auch einfach nur mal auf eure eigenen Erfahrungen gucken. Also ich glaube, man kann das, wenn man sensibel ist, kann man sich da so ein bisschen auch hineinfühlen, ne? In diese Situation, in der Kleopatra damals war, vor über 2000 Jahren. Ne?
Kleine Anekdote aus der heutigen Zeit. Ich habe gerade ein Instagram-Posting von Tichin Onaran gesehen, wo sie zu einem Panel eingeladen wurde und ihr nahegelegt wurde, doch nicht so krasse Farben anzuziehen und nicht diesen knalligen Lippenstift. Das würde zu sehr ablenken.
Wow.
2021, ja?
What?
2000 Jahre
ich bin,
später.
Es kann doch wirklich nicht sein. Vor allem, what the fuck?
Naja, ja. Okay. Also ich gehe noch mal ganz kurz. Also wie sah es 2000 Jahre, vor 2000 Jahren aus in Ägypten? Da waren Mann und Frau, und das finde ich spannend, waren Mann und Frau rechtlich weitestgehend gleichgestellt. In Rom werden Mädchen früh verheiratet. In Ägypten kann die Frau ihr Veto gegen eine ungewollte Ehe einlegen. Fand ich spannend. Also habe ich auch rausgefunden in einer Quelle. Eheverträge sichern auch im Falle einer Scheidung wirtschaftlich ab, also für die Frau in Ägypten. Sie ist geschäftsfähig, kann also auch Verträge eingehen. Sie kann Eigentum erwerben und auch berufstätig sein als Bäckerin, als Weberin, Musikerin, Bäuerin. Aber sie kann auch, und das fand ich auch interessant, hohe Priester und Staatsämter einnehmen. Also nicht nur für damalige Zeiten typische Frauenberufe, sondern sie kann auch wirklich diese hohen Positionen einnehmen. Und in Rom wiederum bleibt der Mann stets Vormund der Frau. Und im klassischen Athen gilt es schon als unschicklich, über Frauen öffentlich zu sprechen. Und in ägyptischen Darstellungen, ja, so geil, ne? In ägyptischen Darstellungen ergreift nicht selten sogar, also ne, das ist auch eine Überlieferung, ergreift nicht selten sogar das Mädchen die Initiative der Partnerwahl, auch sexuell, ne, was in Rom damals undenkbar gewesen wäre. Und die alten Ägypter hatten ja ein eher entspanntes Verhältnis auch zur Nacktheit, zur Erotik und zu Sex. Ne, also wenn man sich auch mal ne, das Orientalische, ne, also auch Bauchtanz und ja sinnliche Tänze, ja, das wurde da sozusagen zelebriert und somit auch, also wie ich vorhin schon sagte, auch die Tänzerin Kleopatras tanzen nackt, und in Rom waren die Frauen an sich schon mehr hochgeschlossener. Ja.
Genau. Man weiß jetzt aber auch, dass die Römer sind ja reinmarschiert, haben Ägypten übernommen, und dann erklärt sich auch, warum alles Orientalische zerstört wurde.
Oder? Ja, war eine Gefahr auch. Ne? Ja. Ja, weil das kannst du nicht, weil die wollten ja Frauen kontrollieren, ne? Und du kannst das irgendwie nicht kontrollieren, weil Männer, ich sage mal so, dass deren Achillesferse ist, was im Bereich Verführung angeht, ne? Und das finde ich ganz, ganz spannend. Und ich glaube, wir sollten uns Kleopatra wirklich, und das möchte ich zum Ende nochmal ganz klar machen, als unabhängige und moderne Frau vorstellen, ne? Und die wirklich mit ihrer Modernität Weltgeschichte geprägt hat. Und das finde ich nochmal ganz schön zu sagen. Und ich habe da auch ein paar News aus Hollywood. Und zwar wird Kleopatra nochmal wieder neu aufgelegt. Und zwar soll Gal Gadot, also die auch Wonder Woman gespielt haben, soll Kleopatra spielen. Da gab es natürlich auch ein bisschen Rückenwind. Zumindest meinte die britische Guardian, ich glaube, das war die Kolumnistin Hannah Flint, meinte, dass es eher ein Rückschritt für Hollywood sei und dass es eine vergebene Chance ist, dass man wieder so einen Fall von Whitewashing hat, ne? Und dass das aber ja so eine typische Besetzungspolitik war, weil man darf nicht, also Kleopatra ist, das ist Nordafrika, ne? Also Ägypten ist Nordafrika, und dass man sie halt wirklich mit einer Weißen besetzt, finden sie sehr schade.
Finde ich auch.
tatsächlich. Ja. Es müsste eigentlich eher, also sie haben, ich habe so eine Dokumentation gestern Nacht noch gesehen, wo sie das Grab der Schwester gefunden haben, die ja verbannt wurde und dann, ich glaube, von Marcus Antonius hingerichtet wurde als Liebesdienst für Kleopatra. Und die haben sie rekonstruiert und festgestellt, dass sie vermutlich eine Schwarze gewesen ist, wenn man das kolonialistisch bezeichnen will. Also nicht eine sehr dunkel, aber sie hatte so eine, also so ganz klassische Züge. Und das hat jetzt sozusagen auch nochmal aufgeworfen, sag mal, haben wir Kleopatra eigentlich die ganze Zeit richtig dargestellt? Nein, wahrscheinlich nicht. Sehr große Wahrscheinlichkeit, nein.
Ja. Und es ist natürlich auch immer, also die Interpretation von Kleopatra, das ist ja auch interessant, habe ich mir nämlich gestern auch nochmal angesehen. Im 18. Jahrhundert wurde sie, was das Frauenbild angeht, so interpretiert. Also ne, dieses kurvige. Ne? Und also es hat ja auch immer was mit der Zeit zu tun, welches Frauenbild gerade angesehen ist. Ne?
Ja.
Damals in den 50ern oder nee, in den 60ern war das ja mit Elizabeth Taylor, das war das Frauenbild. Und deshalb, ne, also das war so klassisch. Und wir
stellen der vierstündige Schinken, du.
Richtig. Mhm. Und wir stellen das jetzt mit Gal Gadot her. Ne? Also ich glaube, dass das ist immer eine Interpretationssache, ne? Wie wir wissen, am Ende wissen wir es nicht zu 100%.
Sag mal, Lydia, weißt du noch, diese Dokumentation, von der du gerade berichtet hattest, die hat den einen genutzt und den anderen geliebt. Ich war so erstaunt, weil ich glaube, das war SWR, oder? Aber ja. Die Darstellung von ihr, muss ich ja auch mal sagen, war so richtig reduziert auf, naja, sie war halt das nette Beiwerk ja, von auch. Cäsar und das nette Beiwerk von Marcus Antonius. Das fand ich sehr, sehr schade. Mhm. Und da erwarte ich tatsächlich, und ja, das ist jetzt ein Shoutout an die Öffentlich-Rechtlichen, eine gesunde und gute Recherche und eine vernünftige Darstellung einer Pharaonen der damaligen Zeit, die, und das wird einfach nur ganz kurz am Anfang gehört, die hat 9 Sprachen gesprochen und dann geht es immer nur um, ach ja, bitte heirate mich.
Verführung und bam. Ich habe genau dasselbe gefühlt. Und das ist jetzt halt auch an diesem neuen Hollywood-Film, ne, der entstehen soll. Also was wiederum positiv ist oder was ich gut finde, ist, dass es zum ersten Mal die Geschichte von Kleopatra durch die Augen von Frauen erzählt wird. Also wir haben hier auch wieder die Regisseurin Patty Jenkins, die Regie führt. Und wir haben die Autorin.
Wann soll das kommen? Laita also wann soll der Film kommen?
Die das Buch schreiben wird und auch als Produzentin vorgesehen wird. Und da finde ich das dann auch mal wieder ganz interessant, wie da die Interpretation von Kleopatra aussehen wird.
Gut, wir üben uns ja derzeit ohnehin sehr in der Vorfreude auf alles Mögliche, was dann wieder sein darf überhaupt. Also insofern, ja, ich freue mich tatsächlich auf den Film. Mal eine andere Darstellung dieser Frau, die natürlich mehrere Gesichter hat, aber ich finde sie tatsächlich eher dann auch immer dargestellt als die lustvolle, die Strategin, die verführt und an ihr an die Macht kommt und da sehr linkisch vorgeht mit ihren weiblichen Reizen. Das finde ich sehr schade, vor allem nach dem, was du jetzt gerade uns auch nochmal dargelegt hast. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich habe sie nochmal ganz neu und anders auch kennengelernt. Klar, Kleopatra kennt man irgendwie. Sie ist übrigens Kleopatra, die 7. Philopator. Philopator heißt ja, der Vater, die Vaterliebende. Also sie hatte ein super Verhältnis mit ihrem Vater. Über die Mutter ist ja, wie wir wissen, wenig bekannt. Aber da war eine gute Connection und er gehörte sicherlich auch, weil wir immer mal wieder schauen, wer ist so Mentor oder Mentorin, war sicherlich da der Vater, derjenige, der da auch viel zur Bildung und zum rhetorischen Geschick beigetragen hat.
Genau. Ansonsten recherchiert weiter, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Eine wahnsinnig spannende Frau. Interessant auch, was die Quellen besagen, weil sie sich teilweise widersprechen. Aber man kann wir können uns das rausziehen, was wir für richtig halten. Und es gibt immer wieder neue Ansätze, wie zum Beispiel auch eine Arte-Dokumentation über die Schwester, also das Grab der Schwester, wo dann wieder nochmal alles in Frage gestellt wird, was in der Konstellation wohl stattgefunden hat. Und dann gibt es neue Rekonstruierungen. Also Geschichte ändert sich auch. Es ist nichts in Stein gemeißelt, wie es so schön heißt. die Geschichte, die wir heute lernen, ist vielleicht nicht mehr so ganz die Geschichte, die man morgen, also die wir morgen lernen. Ne?
Und ich muss sagen, ich fand es auch gut, dass du deinen Blick nochmal so reingebracht hast, vor allem, und das nehme ich aus dieser Figur mit, ne? Wie werden Frauen dargestellt? Ne? Also da auch eine gute Kritik und eine Quellenkritik immer wieder zu haben und zu gucken, was sagen denn die anderen eigentlich, sich zu überlegen, aha, der SWR, mal gucken, wer hat den Film gemacht und so, ohne jetzt Man-Bashing zu betreiben, aber es ist dann einfach doch was anderes, als wenn eine Frau einen Film macht und das aus der weiblichen Sicht betrachtet und ob es der Römer sagt oder die Ägypter oder wie auch immer und da das nochmal auf einer ganz anderen Ebene so zu betrachten und was nehme ich für mich persönlich mit, was bedeutet Weiblichkeit für mich, ne? Was sind männliche und weibliche Eigenschaften, wie balanciere ich das aus? Das fand ich an dieser Folge heute ganz besonders toll. Vielen Dank. Und es ist auch immer toll, mal jemanden mit einer ganz anderen Perspektive einzuladen und diese Person reden zu lassen. Eine große Bereicherung. Vielen Dank, liebe Lydia.
Ja, ich danke auch. Ja. Vielen Dank. Dankeschön, Lydia. Dann und bitte, bitte hört gerne auch in den Podcast Sharing is Caring rein. Das ist wirklich, Lydia zeigt ganz großartig auf, wie man mit, ich habe es mit Mann, das ärgert mich so, wie wir mit Verletzungen umgehen können, wie wir mehr achtsam sein können und ja, hört einfach rein, das macht echt Spaß.
Vielen lieben Dank. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, für mich war das auch eine interessante Erfahrung, neu. Ich kam mir so ein bisschen vor, wie in der Schule, einen Vortrag vorbereiten. Es war aber so toll. Also es war toll. Es war wirklich toll. Und das hat wirklich auch meinen Horizont auch nochmal erweitert. Ne? Und ich habe ja für mich andere so Themengebiete. Ne? Ich bin ganz viel so auf Persönlichkeitsentwicklung. Aber nochmal wirklich zurück in die Geschichte zu gehen und sich da... Also es war toll. Es hat wirklich ganz viel Spaß gemacht. Ich danke euch dafür, für diese Erfahrung und die Möglichkeit. Dankeschön. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.